Thema von Audio, von Ihnen, Audio mit?
Ja.
Können Sie es aufnehmen?
Ja.
Und mir einfalls wird dann das Format geben. Es kommt davon, wenn man den Schreibbeutel verwendet.
Das ist nicht gestreamt, ne?
Gestreamt offensichtlich nicht.
Also, ich glaube, das heißt, du auch nicht mehr bekommen.
Streaming, da wird es nicht mehr. Du kannst das im Internet direkt mitverfolgen, online.
Aber beim Streaming. Du kannst ja trotzdem noch nicht stellen.
Ja, aber jetzt.
Ist nicht, ja, verstehe schon.
Nee, nicht Zeit, ne?
Achso, hast du das? Hast du das?
So, ich begrüße Sie. Ich nehme an der Zahl der hier Anwesenden und an der Anzahl der Gesichter, die ich nicht zuordnen kann, dass es einen Anteil von Leuten im Erweiterungskurriculum hier gibt. Können Sie kurz aufzeigen, wenn Sie Erweiterungskurriculum machen? Okay, also ganz gehörig viel, danke. Das wird natürlich etwas Folgen haben müssen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie ich vorgehe. Bitte, wenn Sie in der Philosophie noch keine Lehrveranstaltungen gemacht haben, will ich Sie darauf aufmerksam machen, das ist, also zur Vorlesung muss man sich nicht anmelden. Das wissen Sie schon, das ist in der Philosophie nicht üblich. Sie können mich unterbrechen, Sie können Beiträge in die Diskussion einbringen, das ist sogar gewünscht. Und es ist in der Philosophie zwar in unterschiedlichen Formaten möglich und vorgegangen, es gibt Wissenslehrveranstaltungen, die ganz einfach Stoff präsentieren, wie in der Geschichte oder in den Wirtschaftswissenschaften auch. Und dann gibt es andere Lehrveranstaltungen und die, wo Sie jetzt sind, ist eine solche, wo man mit der Frage der Wissensvermittlung ein bisschen anders umgeht, nämlich so, dass man von der Voraussetzung ausgeht, dass der Strom des Wissens nicht in eine Richtung fließt, so wie wenn ich hier die Wasserleitung aufdrehe und Sie halten ein Gefäß auf, sondern dass Wissen auch, sofern es eine solche Lehrveranstaltung betrifft, eine symmetrische Geschichte ist, dass das wechselseitig ist, dass mindestens so wichtig ist, zu welchen Gedanken, zu welchen Anwendungen der Gedanken ich sie aufmuntere und anrege, als dass sie zur Kenntnis nehmen, warum ich etwas wichtig finde. Und von daher sind genau auch die Rückmeldungen ziemlich wichtig. So viel nur ganz am Anfang. Ich beginne mit etwas, was auch nochmal extern ist. Vor 2 Jahren, ungefähr am 11. März 2011, wie Sie in den Medien erinnert worden sind, hat es die Katastrophe in Fukushima gegeben. Am Institut für Philosophie, weil ich schon dabei bin, hatte ich zu diesem Zeitpunkt ein Seminar mit dem Projekt etwas zu filmen, und wir haben uns in diesem Seminar darauf dann verständigt, dass wir Reaktionen am Institut für Philosophie auf diese Katastrophe einfangen und verarbeiten und zu einem Film machen. Diesen Film, falls Sie Interesse haben, können Sie heute am Abend sehen. Ich gebe die Flyer herum. Das hier ist die Homepage Kernkraft-Philo.at, die Homepage für diesen Film, wo Sie noch Näheres dafür erfahren können. Und hier haben Sie auch die Veranstaltungen diesbezüglich. So viel also ganz metamäßig. Es ist nach dem Film gibt es auch noch ein davon im Prinzip unabhängiges Konzert der Gruppe Bratz, die Free Jazz machen. Als Einstiegspunkt in diese Lehrveranstaltung verwende ich ein Wiki, das Philo-Wiki. Die Adresse ist wiki.philo.at. Da kommen Sie dahin. Sie können auch philo.at/wiki schreiben. Also wiki.philo.at. Das ist eine nach demselben Muster, also mit derselben Software wie die Wikipedia organisierte Plattform für Lehrveranstaltungen am Institut für Philosophie, und ich habe hier den Link zur Videoserie von Donald Davidson. Ich fange vielleicht gleich nochmal an, weil ich von der Vorgeschichte etwas erzählen will vom vergangenen Wintersemester. Da gibt es auch den Link zur Videoserie zu einer Videoserie, und zwar allerdings von einer Videoserie von Willard van Orman Quine. Was hat es für eine Bewandtnis mit diesen Videoserien? Die Videoserien sind in den 90er Jahren, also von Davidson 1997, aufgenommen worden. Habe ich jetzt hier den Link dafür? Hier ist die Quine-Videoserie in der London School of Economics, die Quine-Videoserie und parallel dazu die Davidson-Videoserie. Das war zu einem Zeitpunkt, als es das Internet zwar schon gab, aber nicht als eine derartig leistungsfähige Umschlagplattform für Audio-Video-Material, und auch die Digitalkameras waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Philosophie vorgedrungen. Kurz gesagt, es geht um Kassetten, um Videokassetten, die hier aufgenommen worden sind, die angeboten worden sind und die das Institut für Philosophie auch besitzt. Sie können sich die ausborgen, allerdings nicht als Videokassette, sondern ich habe das mittlerweile auf DVDs digitalisiert. Also das ist möglich, ganz allgemein vom Hintergrund. Da müssen Sie nur in die Bibliothek schauen. Als ich die Idee hatte, diese beiden Videoserien als Grundlage einer Vorlesung zu wählen, war mir selber noch nicht so ganz klar, was sich medienmäßig in diesen letzten 15 Jahren abgespielt hat. Und so war ich zu Beginn des Wintersemesters, sagen wir mal, sehr überrascht, was ich nicht hätte sein müssen, als ich dann auf YouTube vorbeigeschaut habe und festgestellt habe, auf YouTube gibt es alles, alle Quine-Videos gibt es dort. Die sind mittlerweile dort auch hinübergewandert. Ich habe das sage ich jetzt auch ein bisschen, um das Umfeld zu charakterisieren. Ich habe das zum Anlass genommen, im vergangenen Semester ein paar sozusagen Gedankensprünge, würde ich mal sagen, zu produzieren. So lustig wird dieses Semester am Anfang nicht. Ich habe nämlich, ich erzähle es Ihnen, damit Sie sich ein bisschen einklicken können, wenn Sie wollen, ich habe bei meinen Recherchen auf YouTube nicht nur gefunden diese, wie gesagt, Quine-Videos, sondern auch eine ganze Menge, das ist noch nicht das Lustige, eine ganze Menge von aus dem Universitätskontext in den USA kommenden, erläuternden Umfeldbeiträgen, zum Teil mit Webcam, zum Teil auch aufgenommene PowerPoint-Präsentationen. Und das schien mir da schon mal etwas Interessantes zu sein, weil ich, das sollte ich jetzt ja auch sagen, im Auge ständig hatte, dass diese Vorlesung zweierlei sein soll. Einerseits hat es etwas mit analytischer Philosophie zu tun, also mit den Gedanken, die Quine und Davidson vertreten und entwickeln. Insofern ist das eine sachbezogene Geschichte. Zweitens aber, und das ist die Pointe der Videoserie, liegt mir auch daran, Ihnen nicht einfach Bücher oder Artikel vorzutragen, sondern sich der vorhandenen medialen Mittel zu bedienen, die es hier gibt. Und das ist eben eine besondere Gelegenheit für Quine und Davidson, an dieser Stelle mit Video Sea Life zu haben, also nicht das, was Sie war nicht die allgemeine Situation, die Sie haben, wenn Sie in die Bibliothek gehen oder sich ein Buch kaufen und dann liegt das Buch vor Ihnen und man sagt traditionellerweise, in einem gewissen Sinn kann man sagen, dann spricht der Philosoph zu Ihnen durch das gedruckte Wort. Und der nächste Schritt ist natürlich zu haben, jetzt spricht der Philosoph, das sind Philosophinnen sind sehr wenig dabei in dieser Serie, aber der Philosoph spricht und es wird dabei aufgenommen und sie hören zu und er spricht nicht im Sinn eines Vortrags für die große Öffentlichkeit, sondern er spricht in einem kolloquialen Zusammenhang mit Kolleginnen, die er hat und die ihn befragen auf die wichtigen Dinge seiner Philosophie. Und ich klinke mich sozusagen in diese Gesprächssituationen ein. Erstens, indem ich Ausschnitte aus diesen Gesprächen zeige, dann zweitens Ausschnitte aus Materialien, die in dem Zusammenhang sinnvoll sind, und drittens, und da wurde es dann sozusagen ein bisschen witzig, wie sich beim Quine gezeigt hat, ist der YouTube-Effekt so weit fortgeschritten, dass wir hier einen ziemlich jungen Freshman in einem USA-College haben, der auf eine gnadenlose Art und Weise die YouTube-Zuhörerinnen belehrt darüber, was das wichtigste Werk von Quine das bekannteste Werk von Quine enthält und wie man das betrachten soll. Schauen Sie sich selbst an. Ich will es Ihnen hier jetzt nicht vorspielen. Ich habe meine Vorlesung dann damit begonnen, darüber Gedanken mir zu machen, wie eine solche ausgesprochen unqualifizierte Zugangsweise, die aber mit den ganzen Materialien arbeitet. Also der hat einfach, man sieht in seinem Video, er hat die Two Dogmas of Empiricism von Quine ganz genau gelesen und mit Marker markiert, und es ist nicht so, dass er nicht weiß, wovon, also dass er irgendwas redet. Er weiß schon, wovon er redet, aber er braucht deutlich Hilfe, die er in YouTube natürlich nicht so kriegen kann. Ich habe ihm sozusagen geholfen im Laufe meiner Vorlesung, indem ich das auch teils sozusagen ausbuchstabiert und kommentiert habe. So viel nur zum Hintergrund dazu. Und wie habe ich das gemacht? Das ist nun der Punkt, der die Davidson-Vorlesung und Serie betrifft. Ich verwende eben gezielte Fragmente, Clips aus dem Material, und diese Clips lassen sich nicht so günstig arrangieren in einem Wiki. Deswegen bin ich für diese Zwecke umgestiegen auf eine Lernplattform, und die Lernplattform, die sich meines Erachtens dafür ausgezeichnet eignet, nennt sich ILIAS, Open Source Learning. Das ist eine Installation, die es an der Universität, also die es hier am Institut gibt, die ich eingerichtet habe, philo.at/ilias. Da haben Sie dann einen Ordner zu Quine und Davidson. Hier haben Sie die zusammengefassten Materialien, Ausführungen vom vergangenen Semester, und für dieses Semester habe ich Donald Davidson-Szenen eingespielt, sozusagen, und Sie werden dann gleich sehen, warum das in dem Fall sinnvoll ist, die Sache so zu machen, weil ich hier ein Medienfenster habe und hier ein Glossarfenster habe und an der Stelle zwischen den Materialien hin und her operieren kann. Gehen wir da nochmal zurück zur Hauptseite. Also die Haupteinstiegsseite im Wiki dient zur ersten Orientierung und auch zum Fact-Finding, also bestimmte Materialien und auch aus dieser Vorlesung entstehende Audiomitschnitte werde ich Ihnen hier zur Verfügung stellen. Ich habe es hier schon mal in der ersten Stunde sozusagen gesagt. Sie haben hier den Link zu der ILIAS-Plattform, auf die ich dann hauptsächlich Bezug nehmen werde. Und wenn wir dann den Audiomitschnitt haben werden, dann gibt es den Link dort. Ich sollte hier noch auf die dritte mediale Vermittlung hinweisen, der ich mich da bediene. Das nennt sich Audiothek, Philo.at. Und hier haben Sie eine Radiosendung nebenbei über den Prometheus-Film. Das ist eine Plattform, in der eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen auch ihre Lehrveranstaltungen zur Verfügung stellen. Die Lehrveranstaltungen aus der Quine-Vorlesung, die finden Sie hier auch. Also die Links vom Wiki gehen auf diese philosophische Audiothek-Seite. Und diese Verlinkung werde ich quasi dann jeweils im Wiki eintragen. Ich zeige es Ihnen nur, Sie können ganz allgemein, wenn Sie Interesse an medialer Vermittlung von Philosophie haben, können Sie sich in der philosophischen Audiothek umschauen. Was gibt es rein von an technischen Dingen hier noch zu sagen? Das sollte ich gleich jetzt hier sagen. Wenn wir bei der Audiothek sind, haben Sie hier zwei Links zu einer einstündigen Radiosendung zur Einführung in die Philosophie Davidsons. Das können Sie sich begleitend anhören. Das ist auch der Grund, warum ich Ihnen jetzt keine Lebensbeschreibung und allgemeine Positionierung von Davidson bringe, sondern wenn Sie daran Interesse haben, weise ich Sie auf diese Sache hin. Hier gibt es einen vier Seiten Manuskript eines Radiobeitrags zu Davidson, also das ist auf der Einführungsebene. Sie haben von Jasper Liptoff Einführungsfolien, das sind 9 Seiten mit wichtigen Schlagworten von dem, was Davidson macht, wo Sie zusätzlich noch Informationen bekommen. Und dann gibt es hier schon ein, hier gibt es, nein, wo wir von der Einführung sind, Stanford Encyclopedia of Philosophy ist eine gute Einführung. Wenn Sie einen kurzen Blick einmal werfen wollen auf das, was Davidson alles publiziert hat, finden Sie es unter Field Papers. Und wenn Sie sich mal so direkt ein bisschen hineinwagen wollen in ein Thema, das von Davidson massiv geprägt ist und wo es spannend und interessant ist, in Anschluss daran zu philosophieren, dann empfehle ich Ihnen diesen Link, der intern im Wiki ist. Das ist eine frühere Lehrveranstaltung, aus einer früheren Lehrveranstaltung, Davidson über Relativismus und radikale Interpretation. Das letzte, was ich jetzt nochmal so einführend sagen möchte, betrifft die Hauptthemen, die Sie erwarten können. Da sollte ich vielleicht vorher noch auf diese Davidson-Series gehen, wo Sie einen Überblick darüber bekommen, welche Diskussionen es überhaupt gibt. Wie gesagt, ja, das eine sollte ich jetzt vielleicht sagen, während ganz interessanterweise die Quine-Video-Series auf YouTube vollständig zur Verfügung ist. Also da gibt es 9 von denen. Sind von den Davidson-Videos vergleichsweise sehr wenige. Also eigentlich hauptsächlich ein Interview mit Rorty. Also ein Gespräch Davidson-Rorty findet sich dort. Die anderen, wenn Sie da sich genauer informieren wollen, werden sich ausborgen müssen von der Bibliothek. Wenn Sie mir einen etwas speziell interessiert, können Sie mir auch einfach eine Mail schreiben. Und ich kann das sozusagen auf eine Dropbox, auf einen Dropbox-Account das jeweilige File stellen, wo Sie sich dann holen können. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die Funktion der allgemeinen biografischen und bibliografischen Einführung in Davidson dieses Fahrerinterview übernimmt. Das Fahrerinterview beschäftigt sich mit dem, wo ist er geboren, wo hat er studiert, welche Erfahrungen hat er gemacht, wo war er im Zweiten Weltkrieg und solche Fragen. Und dann finden Sie eine Reihe, die Interviews sind dann benannt nach den jeweiligen Gesprächspartnerinnen von Davidson. Und sie gruppieren sich um die Fachkompetenz der jeweiligen Gesprächspartnerin, welche jeweils bestimmte Aspekte aus der allgemeinen Wirksamkeit von Davidson herausnimmt und ihn darüber genauer befragt. Wobei man dazu vielleicht sagen muss, vergleichsmäßig für Leute, die schon im vergangenen Semester das angehört haben. Die Quine-Videos sind so aufgebaut, dass mehr oder weniger derselbe Rahmen, dieselbe Gruppe von Leuten, da gibt es immer einen, der sie wechselt, aber zwei Leute sind immer gleich, ein dritter kommt dazu und diese drei Leute befragen den ehrwürdigen Philosophen nach bestimmten Meinungen. Das ist sozusagen mehr ein Gremium, könnte man fast sagen. Hier sind es in der Regel 1:1 Gespräche, die ein bisschen lebendiger sind. Davidson ist vielleicht 15 Jahre jünger als Quine an dieser Stelle. Manche, Sie können sich hier ansehen, welche Themengebiete es sind, und worauf ich hinweisen möchte, ist, dass einige, also sind nicht alle gleich gut, um es ganz ungeniert zu sagen, manche von den Interviews verlieren sich ziemlich stark in Details, während andere Interviews sind wirklich Meilensteine, gehören also zu den instruktivsten, was über diese Punkte zu sagen ist. Und zwar sind da zu nennen erstens mal die sogenannte Rorte-Diskussion. Also diese Rorte-Diskussion, die auch im YouTube ganz ist, die ist wirklich vergnüglich anzuhören, extrem instruktiv über das, was in der Philosophie aktuell war und auch eigentlich noch ist, und philosophisch gehaltvoll. Eine weitere Diskussion, die sehr zu empfehlen ist, ist von Barry Stroud und mit McDowell. Diese Diskussionen, auf diese Diskussionen werde ich mich auch unverhältnismäßig viel stützen. Und jetzt komme ich zurück zu den Themen, um die es gehen wird. Ich werde beginnen mit einer Diskussion zwischen Quine und Davidson, die eigentlich noch in den Quine-Kontext gehört. Die beginnt damit, dass Davidson bestimmte wesentliche Überlegungen von Quine anspricht und auch kritisiert, kann man schon sagen, erweitern möchte, kritisiert. Das ist die erste Hälfte des Videos, und da geht es um Empirismus. Da komme ich dann, also in dieser Vorlesung jetzt gleich dann als nächstes drauf, worum es da geht. Das geht bis zur Hälfte des Videos. Davidson befragt Quine, und in der zweiten Hälfte des Videos sind die Rollen dann umgedreht und Quine fragt Davidson über bestimmte Themen, und zwar insbesondere über das Thema der Wahrheit. Und mit Empirismus und Wahrheit werde ich beginnen. Dann also Material aus anderen Videos über Wahrheit, über die Beiträge von Davidson zur Wahrheit mit hineinnehmen. Skeptizismus, Bewusstsein, Bewusstseinszustände, Mental Events ist das englische Wort, also was ist philosophisch zu unserem Innenleben zu sagen. Und am Ende kommt, das ist ein wesentlicher Aspekt dann auch des Gespräches mit Rorty, wie steht das, was Davidson tut, in Beziehung zu dem, was man landläufigerweise als Postmoderne bezeichnet. Um es noch kurz anzudeuten, worin das Problem besteht und warum das hier am Ende steht. Also ich werde mit uralten philosophischen Standards beginnen, um einen Kreis zu zeichnen, einen Weg zu zeichnen, wie Quine und dann Davidson sich in die Philosophiegeschichte einpassen. Und zwar konventionellerweise sagt man jetzt als Sponsoren von Objektivität, von Wahrheit, von Logik, von aus dem Entwicklungsbereich der analytischen Philosophie. Und am Ende dieser Story wird aber etwas stehen, was für alle Beteiligten zu dem damaligen Zeitpunkt dann doch überraschend war, nämlich, dass es an der Kippe, dass diese Art von hard-nosed, um es auf Englisch zu sagen, also wissenschaftlich orientierten, strikten Philosophie, Dogmatismus, haben manche gesagt, an der Kippe steht zu Bewegungen, die in eine Infragestellung der Rationalität, in eine Multiplizität, Diversifikation, Dekonstruktion hinübergehen. Das wird interessant sein und das ist sozusagen die Pointe und das Aufregende in dem Wortegespräch da. Gut, das ist mal meine erste Ansage. Prüfung wird am Ende des Semesters schriftlich stattfinden. Ich habe, kann Ihnen mal sagen, was ich das letzte Semester gemacht habe. Ich habe das letzte Semester den Wikipedia-Artikel über Quine's Two Dogma of Empiricism gedruckt, also und ausgeteilt, der nämlich, das war eine kleine Nebenüberlegung diesbezüglich, der ein ganz ausgezeichneter Artikel ist. Also Wikipedia ist nicht immer gut, aber im Zusammenhang mit Two Dogmas of Empiricism ist sie wirklich alles, was man haben will. Also ein wirklich sehr, sehr guter Artikel und habe damit die Aufforderung verbunden, dass man in 5 Slides Quines Thesen zu Two Dogmas of Empiricism zusammenfasst und dann einen Diskussionsbeitrag dazu verfasst, wenn gesetzt den Fall jemand gibt, diese PowerPoint-Präsentation, die eben sozusagen entwickelt worden ist aus der Wikipedia, stellen sich vor, der gibt diese Präsentation und Sie müssen jetzt in der Diskussion einen Diskussionsbeitrag dazu machen. Das war die Idee bei der letzten Prüfung. Also so irgendwas in dieser Art und Weise werde ich mir einfallen lassen. Also es geht das knüpft an das, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht nicht darum, dass Sie genau wissen, wo was steht, obwohl das natürlich auch hilft und das nicht verwechselt wird und solche Sachen, sondern es geht darum, dass Sie mit dem etwas anfangen können und die Fragen, auf die Sie antworten sollen, sind so entwickelt und so gedacht, dass sie auch zeigen können, dass sie diese Gedanken, die in dieser Vorlesung diskutiert werden, kennen und damit etwas anfangen können. So, Ende der Ansage, wie gesagt. Wollen Sie dazu was fragen, bemerken?
Sind die weiteren Prüfungstermine auch schriftlich oder mündlich?
In der Regel mache ich so, dass die weiteren Prüfungen dann mündlich in der Sprechstunde sind. Es ist allerdings ein bisschen unterschiedlich, wenn ist ja nicht leicht abzusehen, wie viel am Ende wirklich Interesse haben. Wenn am Ende 20 Leute die Prüfung nicht beim ersten Termin machen wollen, dann würde ich auch im September einen zweiten schriftlichen Termin machen. Hm. Dann gehen wir mal davon aus, dass das gebonkt ist und schauen, ob der Link funktioniert. Tatsächlich. Er funktioniert. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich im vergangenen Semester sozusagen ziemlich schamlos aktuell gewesen bin und von Quine nichts aus seiner Geschichte gesagt habe, sondern mit Quine eingestiegen bin durch ein ein bisschen zerfranstes YouTube-Clip. Ich hatte es mir dann so gedacht, dass ich die Vorgeschichte nachschiebe, also wie es eigentlich zu Quine kommt, als etwas, was sich dann erschließt im Nachhinein. Ich bin dann im Laufe der Verhandlungen im Semester gar nicht mehr zu der Vorgeschichte gekommen. Und es ergibt sich damit relativ günstig, dass ich im nächsten Semester mit der Vorgeschichte beginnen kann. Es hat auch sozusagen eine gewisse Logik. Also ich habe das, was ich schon vorbereitet hatte, zum Teil für das Ende der vergangenen Vorlesung, kann man jetzt hier als Anfang dieser Vorlesung verwenden. Und worum es dabei geht, ist, um es mit dem einen Schlagwort zu sagen, Empirismus. Die schon genannte, berühmte Schrift von Quine aus den 50er Jahren heißt Two Dogmas of Empiricism, zwei Dogmen des Empirismus. Und in diesen zwei Dogmen des Empirismus gibt es eine tiefreichende Kritik des klassischen Empirismus. Der klassische Empirismus, der in der Philosophiegeschichte auftritt mit Namen, drei Namen werden normalerweise mit ihm verbunden, John Locke, David Hume und Berkeley. Diese englischen, schottischen Philosophen haben zu Beginn der Neuzeit eine philosophische Orientierung entwickelt, die für den angloamerikanischen Bereich nachhaltig wirksam geworden ist, die auch im europäischen Bereich, also auch im, was man kontinental sagt, am Kontinent, in Frankreich, in Deutschland, Auswirkungen gezeigt hat. Diese Auswirkungen im deutschen Bereich sind wesentlich, so geht die Geschichte sozusagen, sind wesentlich dadurch, dass die Herausforderungen, die von diesen empiristischen Philosophen gekommen sind, aufgegriffen worden sind von der deutschen Philosophie, von Kant insbesondere, und dann des Weiteren in der deutschen Philosophie über die Schiene Kant weiter verarbeitet worden sind. Kant ist jemand, der sozusagen wirklich Weltgeltung erreicht hat und auch für die restlichen, auch angloamerikanischen Kontexte wichtig geworden ist und geblieben ist, was dann nicht so sehr für die Nachfolge dieser Entwicklung im deutschsprachigen und auch französischen Bereich gilt. Aber für den englisch-amerikanischen Bereich ist trotz dieser Wichtigkeit von Kant die Bedeutung des Locke- und Humeschen Ansatzes immer ziemlich massiv und in wesentlicher Hinsicht unhinterfragt geblieben. Was damit zusammenhängt, womit es zusammenhängt, dass jemand wie Quine in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts sich direkt positiv und erweiternd auf diesen Empirismus beziehen kann. Das ist in seinem sozusagen Theoriekontext angelegt. Ich habe das deswegen jetzt kontrastiert mit der deutschen Post-Kant-Entwicklung, weil in der Entwicklung, die wir im deutschsprachigen, auch französischsprachigen, italienischen Raum verfolgen und in der das, was hier am Institut zum Beispiel an Philosophie gelehrt wird, doch in weiten Teilen noch drinnen steht, ist Locke und Hume so ein bisschen ferner liefen. Die treten auf als verdaut und überwunden, unter Anführungszeichen, von Kant, da kommt der deutsche Idealismus, da kommt die Phänomenologie, da kommen ganz andere Strömungen. Also für jemanden, der hier quasi das Normalangebot am Institut wahrnimmt, ist die Prominenz von Locke und Hume alles andere als gegeben. Ich sage das eben deswegen, um das ein bisschen zu lokalisieren. Den Schwerpunkt, den ich jetzt hier mache, den, wo ich sozusagen ein bisschen das nachhole, von dem, wie es dazu kommt, dass Quine sich dann in einer Neugestaltung des Empirismus auf diese Art und Weise in der Philosophie bemerkbar und wichtig gemacht hat. Was ist das Bezugswerk? Bleiben wir mal, schauen wir uns das nur kurz an. An Essay Concerning Human Understanding. Das ist der zentrale Text von John Locke. Ich zeige Ihnen hier mal ein paar Überschriften, die ersten Überschriften, und in den allerersten Überschriften merken Sie schon einen polemischen Drive, der für die Locke'sche Philosophie und den Empirismus ganz wesentlich ist. Neither principle nor ideas are innate. Also stellen Sie sich vor, das wichtige Werk beginnt und sagt mal, ihr habt es nicht recht. Ihr habt's nicht. Angeboren, keine Rede. Keine Rede von angeboren. Weder von Prinzipien noch von Ideen. No innate speculative principles, no innate practical principles, other considerations concerning innate principles, both speculative and practical. Also bevor noch irgendwas anderes passiert ist, nimmt er dir die Möglichkeit aus der Hand oder will dir die Möglichkeit aus der Hand nehmen, zu sagen, es gibt angeborene Prinzipien. Und wie er es dann positiv macht, geht im Kapitel 1 des zweiten Buches und dann weiter, of ideas in general and their original of simple ideas. Das ist jetzt einmal nur rein Nomenklatur, damit Sie wissen, wie, mit welchem Werf, mit welchem Animo diese Sache beginnt. Und nun ist es so, dass Sie nicht verstehen können, warum der Locke so eine ablehnende Haltung, sozusagen eine derartig plakative und prinzipielle ablehnende Haltung gegen eingeborene Ideen hat, wenn sie nicht wissen, was sich mit denen verbindet. Was sind das überhaupt, eingeborene Ideen? Wozu hat man die? Wie sind die entwickelt worden? Jetzt könnte ich Ihnen lange Geschichte der Philosophie erzählen, und einiges aus dieser Geschichte möchte ich Ihnen sozusagen auch erzählen als historische Darstellung, wie es dazu kam, dass man von eingeborenen Ideen gesprochen hat. Das Stichwort in dieser Hinsicht ist natürlich Platon, werden Sie vielleicht schon erahnen. Ich will es aber zur besseren Fassbarkeit jetzt nicht Ihnen demonstrieren anhand von Platon-Zitaten, sondern anhand von etwas, was gegenwärtige Philosophie ist. Da komme ich in dem Bereich, den ich schon gesagt habe, wichtig ist mir jetzt nicht so sehr, dass Sie wissen, wo das bei Platon steht, sondern wichtig ist, dass Sie das Motiv, das bei den angeborenen Ideen dahinter steckt, dass Sie das sehen und dass Sie merken, wie das auch heute umgesetzt wird. Und es gibt diesbezüglich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man mit solchen platonischen Ideen heutzutage umgeht. Und dieses also schöne Beispiel ist auch wirklich ein Beispiel, das was mit beispielhaften Sachen zu tun hat, nämlich mit Pferden und der Idee des Pferdes, insofern so viel weit von Platon kann man übernehmen, dass Platon die ganz generell eine Linie, einen Duktus vertritt, wo er sagt, welche Kapazitäten müssen wir voraussetzen, damit Menschen erkennen, was Pferde sind. Offensichtlich ist es so, und das knüpft an die Spaziergänge von Sokrates in Athen, dass man Auffassungen darüber hat, was ein Pferd ist, oder was zum Beispiel Tapferkeit ist, da gibt es eigene Dialoge dafür, aber nehmen wir mal, man hat Auffassungen darüber, was ein Pferd ist, oder man hat Auffassungen darüber, was eine Ausländerin ist, man hat Auffassungen darüber, was eine Anführungszeichen Zigeunerin ist, weil ich gerade ein Interview gelesen habe mit einem neuen Buch, das darüber, man hat solche Auffassungen, man hat Auffassungen darüber, was ein Papst sein soll, zum Beispiel. Was ist denn Papst? Was soll ein Papst machen? Und Sokrates, die Situation von Sokrates, die besondere Pointe von Sokrates ist jetzt, dass er die Leute fragt, okay, kannst du mir bitte sagen, was ist eine Ausländerin? Oder was ist ein Pferd? Ausländerin, was, also nur um ihre Aufmerksamkeit jetzt zu erwähnen. Was ist ein Pferd? Und dann sagen die Leute, naja, Pferd, das ist ganz einfach, das hat diese vier Beine und hat diesen Hals und erzählen halt ganz einfach etwas darüber, wie man normalerweise Pferde sieht und mit Pferden umgeht. Und Sokrates antwortet darauf, dass er sagt, du erzählst mir lauter Beispiele, du erzählst mir nicht das, was wirklich ein Pferd ist, was das Wesentliche von dem Pferd ist, weil ich kann dir für alle die Beispiele, die du sagst, andere Beispiele nennen, in denen das nicht so ist. Also ein Pferd, das ein Bein verloren hat, ist noch immer ein Pferd, würde man sagen. Also in den vier Beinen kann es nicht liegen. Das ist jetzt nur einfach sehr kurz gefasst, der Duktus ist der, dass Sokrates und Platon dann darüber hinaus darauf insistieren, dass wir mehr, dass da mehr im Spiel ist, dass wir eine Kapazität haben, die es uns möglich macht, in einer Vielfalt von unterschiedlichsten Kontexten und Zusammenhängen herauszufinden, dass es sich hier um ein Pferd handelt oder aber nicht um ein Pferd handelt und dass das nicht an der Sinnlichkeit hängen kann, weil wir von der Sinnlichkeit jeweils nur ad hoc bestimmte Infos bekommen, welche als bestimmte ad hoc Infos, die wir bekommen, dass diese Kurve, die Kurve des Halses so geht oder dass da ein Bein ist oder dass das Hufe sind, diese Infos alleine reichen nicht aus, um das auszumachen, was wir meinen, wenn wir sagen, klar, das ist ein Pferd. Und von, also kurz gesagt, die platonische Fassung, die er dem gibt, ist, es geht um Formen. Es gibt eine Form, ein Eidos, eine sogenannte Idea, die wir annehmen als das, was wirksam ist in all den Ausprägungen dann von Pferden. Und dieses Eidos ist eigentlich dasjenige, was wir erfassen, wenn wir wissen, was ein Pferd ist. Da gibt es jetzt viele Diskussionen darüber, die ganze okzidentale Philosophiegeschichte ist in einem gewissen Sinn komplett durchtränkt von Diskussionen diesbezüglich. Was Sie aber aus meiner kurzen Darstellung schon entnehmen können, ist, dass es da ein problematisches Verhältnis zur Sinnlichkeit gibt. Dieses mit der Sinnlichkeit habe ich Ihnen ja jetzt so dargestellt, dass ich gesagt habe, na, Sie können da schon hinschauen. Ja? Sie können schauen, was Sie da sehen, aber die sinnlichen Inputs sind wandelbar. Das kann sich ändern, und dass Sie einmal irgendetwas gesehen haben, ist nicht Grund genug dafür, dass Sie etwas wiedererkennen. Es fängt schon mal damit an. Ja? Wiedererkennen ist nicht etwas, was Sie beschreiben können, einfach indem Sie zwei Sinneseindrücke nebeneinander stellen. Sie können zum Beispiel, also mir passiert das hin und wieder, dass mir eine Person vorgestellt wird, ich sehe sie, ich bin gedankenabwesend ein wenig und sage, hallo, alles Gute, wie geht es Ihnen? Drei Monate später stehe ich vor einer Person, es ist genau dieselbe Person, ich habe denselben Sinneseindruck, ich sage, hallo, wie geht es Ihnen und so weiter, und es bin nicht so weit zu sehen, dass das dieselbe Person ist. Ich erkenne sie nicht wieder. An der Sinnlichkeit kann das nicht liegen. Ich habe sie zweimal auf dieselbe Art und Weise gesehen. Wiedererkennen ist in diesem Fall abhängig und in allen anderen Fällen abhängig von einer Kapazität der Abstraktion, die einen in die Lage versetzt, also wie das genau geht, auf das lasse ich mich jetzt hier nicht ein, aber ich beschränke mich mal darauf, dass ich sage, es ist mit Sicherheit einfacher als du siehst sie, die Person würde ja sagen, nicht in diesem Szenario ist ja ziemlich handgreiflich, die Person ist möglicherweise beleidigt und sagt, jetzt schaust du mich schon die ganze Zeit an, du erkennst mich nicht wieder, appelliert quasi daran, dass ich allein schon deswegen, weil ich die Sinneseindrücke habe, doch eigentlich funktionieren sollte. Aber ich funktioniere nicht so, ich funktioniere komplizierter. Um diesen Bereich geht es sozusagen, um diese Angefochtenheit von Sinnlichkeit und insbesondere im Zusammenhang mit dem Beispiel, das ich jetzt hier genannt habe, sind es zweimal Sinneseindrücke, die vergleichbar sind. Bei Platon wird das Ganze eine Stufe weiterentwickelt, und es geht sozusagen jetzt nicht um zwei Sinneseindrücke, die ich vergleiche und wiedererkennen würde, sondern es geht beim Platon darum, dass er die Auffassung vertritt, dasjenige, was dazu führt, dass ich zwischen unterschiedlichen Geschöpfen, unterschiedlichen Tieren das Pferd, die Pferde heraushole, dass ich sozusagen, wenn man mir drei Katzen, fünf Meerschweinchen und drei Pferde in den Raum stellt, ich sagen kann, obwohl zum Beispiel die Meerschweinchen braun sind wie die Pferde, ich herausfinden kann, das sind die Pferde und das sind die Meerschweinchen, das basiert nicht auf Sinneseindrücken, sondern was ich da wiedererkenne, ist die Form, die dem Pferden gemein ist, der Kern quasi, und dieser Kern ist nichts Sinnliches in sich, der kann nichts Sinnliches sein, und mit der Wiedererinnerung in dieser erhöhten Spekulationsstufe, mit der Wiedererinnerung ist dann nicht gemeint die Erinnerung daran, dass ich schon einmal ein Pferd gesehen habe, sondern die Erinnerung an eine Form des Pferdes, die ich in gewissem Sinn in mir habe. Und jetzt komme ich zu diesem Beispiel hier. In mir ist jetzt zu kurz gesagt. Das ist ein Beispiel, das ich nehme aus Alain Badiou, Logik der Welten. Und dass ich, als ein Beispiel, dass ich nun genau mit Pferden beschäftigt. Und ich soll das jetzt hier dazu sagen, gleich als erstes, Alain Badiou, französischer Philosoph, Logiker, Philosoph, ist ungefähr um die 80 im Moment, Schüler von Althusser, radikaler Trotzkist und Mathematiker und Ontologe, also eine sehr interessante, schillernde und auch provokante Persönlichkeit, ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass er ein reueloser Platoniker ist. Also er, das, was dieses Beispiel hier betrifft, ist Platon und Badiou's Versuch der Darstellung, die Ideen von Platon in einem heutigen Kontext zu verteidigen. Ich demonstriere Ihnen, dass, um den Hintergrund zu geben für das, was Locke ablehnt, nicht? Und sage vielleicht hier noch eine kleine Klammerbemerkung auch über das, was in der Philosophie einigermaßen gängig ist und Sie vielleicht verwundert, wenn Sie mir so zuhören, ich springe über die Jahrhunderte so locker fröhlich hinweg. Ich rede von Platon, ich rede von der frühen Neuzeit, ich rede vom vergangenen Jahrhundert und ich rede jetzt hier von der Gegenwart. Das könnte einem relativ schwindlig werden. Es ist tatsächlich in der Philosophie so, dass bestimmte Probleme, die verschwinden nicht. Ja? Diese Probleme kommen immer wieder auf, treten immer wieder auf, werden immer wieder abgewandelt, verhandelt, abgelehnt, neu erfunden und machen einen Teil, oder sogar das Wichtigste, was die Philosophie ist, aus, nämlich die Landschaft, so die Landschaft der begrifflichen Zusammenhänge, die wir in verschiedensten Varianten und Lebensweisen brauchen, kritisieren und umbauen und die als begriffliche Landschaft nicht entbehrlich ist, weil wir nicht uns sozusagen heraus entschuldigen können. Wir können es nicht extrahieren und extrapolieren aus den gedanklichen Rahmenbedingungen, unter denen wir die Welt und uns selber sehen. Und es handelt sich bei dem, was ich Ihnen da gesagt habe, bei den Ideen, um einen komplett zentralen Zug in den Rahmenbedingungen, die wir haben. Und die, wenn das verloren, und man könnte so sagen, der radikale Empirismus vom Locke, der einfach sagt, nichts, keine Art von eingeborenen Ideen. Dieser radikale Empirismus ist ein Versuch, unsere Rahmenbedingungen massiv zu verändern. Das ist sozusagen eine Transplantation, eine Extraktion bestimmter Gedanken, die wir bis zum heutigen Tage immer wieder haben, die sich aufdrängen. Wenn Sie so wollen, ich habe das jetzt nicht überlegt, ich riskiere mal den Vergleich, den Sie mir auch gleich wieder zurückwerfen können, ist ein bisschen so, wie ich beschließe, vegan zu essen. Ja? Ich enthalte mich absolut aller Nahrung, die aus einer bestimmten Ecke kommt. Ich kann auch so überleben. Das ist eine, ich enthalte mich aller der sozusagen Ideen und Schönheiten, die ich bekomme und die ich habe, wenn ich mit platonischen Ideen operiere. So viel zur Vorbereitung. Was leistet jetzt dieses Beispiel? Die Bilder zeigen es schon ein bisschen. Das sind die paläolithischen Höhlenmalereien und das ist Picasso. und der ins Auge springt, dass wir die, also als erstes springt mal ins Auge die Ähnlichkeit natürlich, dass das ziemlich dasselbe ist, wobei man natürlich dazu sagen muss, die Ähnlichkeit entsteht unter, also zu einem nicht unerheblichen Teil schon dadurch, dass das so aufgenommen ist, wie es aufgenommen worden ist und alles in demselben Format hier dargestellt wird, aber nichtsdestoweniger den Hals, die Beine, den Schwung des Leibes da, die Form, die Kopfformen sind eben ähnlich. Und Badiou stellt jetzt die Frage, was steckt da dahinter? Was macht es uns möglich, diese Ähnlichkeit zu wahrzunehmen und dazu zu sagen, es handelt sich in beiden Fällen um Pferdvorstellungen. Nun sagt er erstens einmal, im ersten Durchgang kann man die Sache durchaus relativistisch sehen und kann sagen, in Wirklichkeit, das schaut zwar so aus, als ob es da in allen Fällen um Pferde ginge, aber das geht überhaupt nicht. Es geht nicht um dieselben Pferde, es geht nicht um dasselbe. Dazwischen, dass in einer solchen steinzeitlichen Höhle jemand diese Zeichen an die Wand malt, in einem Kontext, in dem das die Tiere sind, die mit ihm zusammen in der Höhle sind und die er da vielleicht aus magischen oder anderen Gründen einfach aufzeichnet, quasi im direkten Kontakt mit diesen Tieren, praktisch selbst noch ein Tier, das ist einfach etwas ganz was anderes als Picasso, der eine gezielte Naivität, der die Gebrochenheit der raffinierten Darstellung von Pferden in Schlachtgemälden, in der Fotografie und so weiter, der diese, den Realismus, den Fotorealismus, der zu diesem Zeitpunkt schon möglich war, der also die hier noch einzig zur Verfügung stehenden handwerklichen Malabläufe und ihre Vervollkommnung bis hin zum Foto kennt, nämlich Picasso, und zurückgeht vor der ganzen europäischen Malereigeschichte, vor dem Hintergrund dieser Malereigeschichte, bis zum raffiniertesten realistischen gemalten Pferd, zurückgeht auf eine Primitivform von Pferd, die an das erinnert und die jetzt eine Aussage des 20. Jahrhunderts ist und nicht eine Aussage über die Lebensgemeinschaft und sozusagen Überlebensgemeinschaft hier in der Höhle. An dieser Stelle kann man nicht von denselben Pferden reden. Das ist eigentlich genau gesprochen unvergleichbar. Jede von diesen Sinneseindrücken, das wäre sozusagen jetzt der Punkt, die Sinneseindrücke, die sich hiermit verbinden und die Sinneseindrücke, die sich hier verbinden, leiten in derartig unterschiedliche Kontexte, dass man eigentlich nur sagen kann, die Unterschiede sind größer als die Gemeinsamkeiten, die haben in Wirklichkeit nichts zu tun. Was ich Ihnen hier erzähle, können Sie hier nachlesen in Französisch. Ich fasse es sozusagen jetzt nur in meine Worte. Worauf läuft das Ganze hinaus? Das Ganze läuft bei Badiou jetzt darauf hinaus, dass er sagt, ja und trotzdem kommen wir nicht daran vorbei, dass wir dass wir das wiedererkennen. Dass wir, wenn wir die vier Bilder gesehen haben oder wenn wir das hier gesehen haben, dass wir eine Kapazität haben, diese Sachen wiederzuerkennen und woran liegt die? Sie können eine solche Sequenz relativ lange verbreitern und können immer neue sinnliche Faktoren in das Ganze hineinbringen, die wiederum woanders hinführen. Wenn Sie erkennen, dass es sich da um Pferde handelt, dann wird man sagen müssen, das kommt aufgrund, um es einmal ungeschützt zu sagen, aufgrund dessen, dass Sie einen Begriff vom Pferd haben. Dass Sie sich einen Begriff vom Pferd machen. Wie kommt es zu dem Begriff vom Pferd? An der Stelle nähern wir uns der Frage, die Locke stellen wird, weil die Frage, wie kommt es zum Begriff vom Pferd, ist ja eine Unterfrage, sozusagen eine Teilfrage, eine Beispielsfrage von der allgemeinen erkenntnistheoretischen Frage, wie kommt es dazu, dass wir sichere Kenntnis von der Welt haben? Wie kommt es, dass wir unterscheiden können zwischen Pferden und Maultieren oder Meerschweinchen, ist eine Frage davon, worin besteht die Berechtigung, dass wir sagen, das ist ein Pferd, und das ist ein Maultier, das ist ein Meerschweinchen. Und mit Locke, mit dem Empirismus, das ist sozusagen der vegane Anteil davon, kommt etwas rein, wo Locke sagen würde, das muss ich beantworten, diese Frage muss ich beantworten können, ohne mich auf Eingaben, Voraussetzungen, Angeborenheiten, menschliche Vorgaben berufen zu können, so wie, wo ich sagen würde, ich weiß eben, was ein Pferd ist, weil, und das ist jetzt die platonische, eine platonische Formulierung, weil ich erinnere mich wieder, es ist die Seele, eine der Storys, die Platon in dem Zusammenhang erzählt, ist, die Seele erinnert sich wieder an die Formen, die sie gesehen hat, als sie in einem direkten Verhältnis zu den Ideen gewesen ist, Ideen, die bestimmen, welche Dinge es auf der Welt gibt. Die Seele ist eine Wiedererinnerung, es ist die Wiedererinnerung an diese Art von Mustern, Basismustern, Urmustern, angeborene Muster. Die sind wieder herauszuholen, diese angeborenen Muster. Also Geschlechtlichkeit zum Beispiel. Ich meine, männlich und weiblich, um nur als ein Beispiel zu bringen. Wir unterscheiden die Welt zwischen männlich und weiblichen Teilnehmerinnen. Ist das naturgegeben? Wo kommt das her? Ist das etwas, was auch anders sein könnte, wo man sagen könnte, naja, machen wir es ein bisschen anders, gibt es einen Prototypus von Männlichkeit oder von Weiblichkeit? Ich erinnere an Transgender-Probleme, die an der Stelle aktuell sind und akut sind. Badiou zurück. Badiou sagt nun das Folgende. Wir müssen zweierlei zugeben. Wir müssen einerseits zugeben, dass die Welten, in denen die Wesen auftreten, die Dinge auftreten, mit denen wir es da zu tun haben, also diese vierbeinigen Lebewesen, dass diese Welten komplett unterschiedlich sind und in diesen unterschiedlichen Welten eben auch unterschiedliche Wahrnehmungssituationen auftreten. Und wir müssen zweitens annehmen, dass wenn es uns möglich ist, in diesen radikal unterschiedlichen Welten zu sagen, das ist ein Pferd und das ist ein Pferd und das ist ein Pferd, dass es einen Kern von Pferd gibt, der nicht aufgeht in diesen unterschiedlichen Wahrnehmungswelten. Also dass wir eine Pferdheit, es geht um Wesenheiten, nicht, an der Stelle, dass wir einen Kernbestand vom Pferd haben, ohne diesen Kernbestand anzunehmen, fallen uns die Sinnlichkeiten auseinander, können wir gar nicht zuordnen, könnten wir die relevanten Unterschiede gar nicht merken. Die relevanten, also die Unterschiede, die zwischen den verschiedenen Pferden sind, sind zugegebenermaßen extrem hoch und die sind sogar so hoch, diese Unterschiede, dass wenn wir nicht einen zusammenhaltenden Faktor hätten, wir diese Unterschiede uns dazu führen würden, dass uns das Thema überhaupt aus dem Auge geht. Wir könnten gar kein Thema Pferd haben, wenn wir nicht ein Thema hätten, das diese Unterschiede zusammenhält. Sage ich jetzt, reicht mal, glaube ich, diesbezüglich, sage zur Erläuterung dessen, wie man heutzutage einen Platonismus verteidigen kann. Und jetzt haben Sie ein bisschen was von dem Hintergrund, um verständlich zu machen, was für ein Schachzug es ist, wenn jemand kommt und sagt, diese Art von Kernbestand, die ich irgendwie mit mir herumtrage und die ich nicht aus den Wahrnehmungsabläufen, Wahrnehmungsprozessen abstrahiert haben, deduziert haben kann, die mein Leben normalerweise ausmachen, diese Art von Kernbestand gibt es nicht. Das wird sozusagen der Punkt sein. Und der Quine'sche Ansatzpunkt, um das jetzt hier anzuschließen, der Quine'sche Ansatzpunkt an den Empirismus, an Locke und an Hume, wird dann der sein, das ist das, was sich hier manifestiert, der ist der folgende, dass Quine sagt, wir haben im Gefolge von Locke und Hume und dann Kant und so wie es Quine voraussetzt, dann auch im Wiener Kreis im beginnenden 20. Jahrhundert mit einem sozusagen, was man nennt, logischen Positivismus, haben wir Folgendes vor Augen. Wir haben eine Erkenntnistheorie, die als Erkenntnistheorie die Frage nach dem Zustandekommen unserer legitimen Begriffe auf der Basis von Sinneswahrnehmung und geistiger Tätigkeit untersucht hat. Wenn Sie Erkenntnistheorie irgendwo angeboten sehen, wenn das im Curriculum ist, darum handelt es sich. Eine Prüfung der geistigen Fähigkeiten, die Sie mitbringen, zusammen mit Ihrer sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit, daraufhin, unter welchen Bedingungen das verlässlich ist, unter welchen Bedingungen Sie etwas behaupten können, wissenschaftlich begründet behaupten können, das ist eine Frage der Erkenntnistheorie, die sich die Philosophie als eigene Disziplin entwickelt hat. Und in dieser Erkenntnistheorie ist ein gehöriger Anteil von Platonismus noch drinnen. Das war der Grund, warum ich Ihnen hier diesen Ausblick ein bisschen gegeben habe. Und der Ansatz von Quine besteht darin zu sagen, diesen gehörigen Ansatz von Platonismus, der die Philosophien wirklich in einem gewissen Sinn fast als Ganzes ausmacht, der muss nochmal auch noch extrahiert werden. Das Schlagwort, das diesbezüglich genannt wird, ist naturalisierte Erkenntnistheorie, naturalized epistemology. Die naturalisierte Erkenntnistheorie kommt aus ohne diese Art von Ideenvorrat. Und um jetzt hier, weil Sie sich das wahrscheinlich schon gefragt haben, das darauf zu beziehen, was es denn mit den Two Dogmas of Empiricism auf sich habe, die so wichtig sein sollen. Quine's Two Dogmas of Empiricism ist eine Stellungnahme innerhalb der Tradition dieser Naturalisierung, die darauf aufmerksam macht, dass in der moderneren Form, die ihm da vorliegt, in der moderneren Form der Erkenntnistheorie, die eine Locke-Jungsche Prägung hat, dass in dieser Form, also in dieser Gestalt, so etwas wie Ideen noch immer vorkommt. Also auch in der Erkenntnistheorie, die den Locke und den Hume ernst nimmt, gibt es noch immer einen wichtigen Faktor, einen wichtigen Ort für Ideen. Diese Ideen treten auf als Bedeutungen. Das erinnere ich an das vergangene Semester. Das ist ein bisschen zu kompliziert, dass ich jetzt direkt gleich sagen soll, warum Ideen als Bedeutungen auftreten. Ich komme dann gleich darauf. Aber diese Bedeutungen, die wir haben, sind die Erbschaft von den Formen, von denen ich bisher geredet habe. Und diese Bedeutungen müssen wir aus der Philosophie rausnehmen und rausholen. Das ist das, wie Quine darauf reagiert. Und der letzte Schritt, und der uns in diesem Semester sozusagen hauptsächlich beschäftigen wird, ist, er ist jetzt Davidson. Und Davidson dreht den Quine'schen Ansatz nun nochmal eine Schraube weiter und sagt, ich sage das jetzt nur, ist rein nominell, damit Sie die Kurve als Ganze kriegen. Das kommt diesmal nicht, aber das nächste Mal werden wir uns damit schon wahrscheinlich beschäftigen. Davidson sagt, diese Austreibung der Bedeutungen aus der Erkenntnistheorie, die ist noch nicht genug. Die Two Dogmas, ein Dogma ist, dass es diese Bedeutungen gibt, das zweite Dogma ist das Reduktionismus, kann man jetzt mal lassen. Diese Austreibung muss man noch mal verstärken und es gibt ein drittes Dogma des Empirismus. Ich lasse es einmal stehen, was das dritte Dogma des Empirismus ist. Nenne es nur deswegen, um Ihnen zu zeigen, dass das ist der Verlauf, um den es jetzt hier geht. Davidson knüpft an, direkt an diesen Two Dogmas of Empiricism von Quine und kritisiert den Quine seinerseits jetzt nochmal in einer bestimmten Art und Weise, die uns beschäftigen wird. So viel mal zu der platonischen Hintergrundvorstellung. Ich mache mal eine kleine Pause, um zu fragen, ob Sie Ihnen etwas ungeheuerlich ist, oder unverständlich, oder anknüpfungswert. Dann spiele ich Ihnen mal, weil das soll ja, das ist ja sozusagen auch eine Medienveranstaltung. Ich spiele Ihnen aus BBC In Our Time Empiricism, spiele ich Ihnen ein kleines Audiosegment vor und arbeite mich jetzt hin zu den Locke'schen Überlegungen.
Not only the things that Murray Pittock has already mentioned, but also a word. That's the word ideas. The word ideas in previous philosophy had meant something very special to do with mathematics, to do with theology. There'd been ideas of numbers, ideas in geometry, but Descartes very self-consciously introduced a new usage of the word idea, where ideas were involved not only in our reasoning, but also in our sensations and in our passions. So that, as it were, instead of human experience being divided up into separate sectors, it was a continuum where all of experience was permeated by ideas. There were philosophers who had thought, well, perhaps you were born with certain ideas, and Locke, just rather arbitrarily and dogmatically, rules that out, and that leaves it open to him to produce. He talks of himself as using a historical method. The idea is not so much history in the sense of looking back into the distant past, but history of the individual mind. Instead of trying to find out what the validity of ideas, instead of trying to test the validity of ideas by referring to authorities or to theories, you do it by tracing them back to their origins in individual experience. That's the big Lockean revolution.
And the big Locke is the tabula rasa, the born with a white sheet, the blank.
The born with a white sheet or the empty cabinet. And he says the task of philosophy is to show how ideas enter into the empty cabinet of the mind, how our mind is furnished during the course of our lives.
So was this radical at the time, Judith?
Yes, it's certainly radical, both in terms of the world of philosophy that we've already talked about. Descartes, who is quite a revolutionary thinker, his idea of the cogito and innate ideas. Locke's first book of the Essay Concerning Human Understanding is refuting Descartes. But it's also very radical in terms of standard Christian thinking, both Catholic and Protestant, because the idea very much of the Christian Church is that we're born with original sin, we're marked with original sin. So Locke's ideas, one of the reasons why they upset the churchmen so much, especially Oxford, very Aristotelian, very high church Oxford, was to be saying we're not born with a stained soul marked by original sin. If we're born as a white sheet of paper, we acquire by experience whether or not we're going to be good or bad. We're not marked with the mark of Cain.
Also etwas, was hier reinkommt, mehrere Sachen. Das eine ist, der Anknüpfungspunkt von Locke ist Descartes, derjenige, der in der Geschichte der neuzeitlichen Philosophie ein neues Verständnis von Ideen eingebracht hat, ist Descartes. Und Descartes ist jemand, der allerdings diese Ideen auch als angeboren im menschlichen Geist wahrgenommen hat. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Descartes und Locke in einem neuen Gebrauch von Ideen, nämlich Ideen als, wie soll ich das jetzt mal sagen, etwas, was sich im Geist befindet, sagen wir sehr, sehr ungeschützt formuliert, Ideen, etwas, woran wir denken können, worauf wir uns beziehen können. Ein moderner Ausdruck diesbezüglich wären sozusagen intentionale Entitäten. Intentionalität heißt die Qualität, sich auf etwas beziehen können, sich auf etwas richten können, mit Hilfe der eigenen kognitiven Kapazitäten. Intentionalität schließt nicht ein, das, worauf man sich bezieht, also das Abendessen, das heutige Abendessen, das ich vielleicht plane, das ist sozusagen außerhalb der Intentionalität, dass ich daran denke, dass ich Abendessen möchte in dem und dem Lokal und darum anrufe, um einen Tisch zu reservieren. Das passiert aufgrund meiner Ausgerichtetheit auf das Abendessen, das es noch gar nicht gibt, dass ich als einen Gedanken habe oder wünsche. Diese Art von Bewusstseinszuständen, Sie merken schon, Bewusstseinszustände hatte ich angeführt als etwas, worüber wir sprechen wollen. Also der menschliche Geist verstanden als etwas, was über ein Bewusstsein verfügt und innerhalb dieser Bewusstseinszustände Inhalte des Bewusstseins hat, auf die wir uns beziehen können, und zwar mit Wirkungen beziehen können, weil wenn ich daran denke, dass ich heute am Abend gerne essen gehen würde, dann setzt sich das um in bestimmte Handlungen. Also diese Art von Intentionalität des menschlichen Bewusstseinsvermögens ist etwas, was Descartes in diesem Sinn geprägt hat, und zwar im Gegensatz zu dem, was ich Ihnen von Platon erzählt habe. So wie ich Ihnen das Pferdbeispiel expliziert habe, geht es um eine Ausrichtung des menschlichen Erkenntnisvermögens auf geformte sozusagen Standards, Typen, Prototypen in der Welt. Das ist also ein ontologisches Problem für Platon. Was steckt dahinter, dass alle Pferde dieselbe Pferdheit haben? Für Descartes rutscht das in den Bereich, also diese Art verblasst, und es rutscht in den Bereich der menschlichen Erkenntnisvermögen, und wobei es einen Zwischenzustand gibt. Der Zwischenzustand, den Einschub, den bringe ich vielleicht das nächste Mal dann eher für diesen, was ich Ihnen hier zur Verfügung gestellt habe, sind ein paar Bemerkungen zur Begriffsgeschichte von Idee, die sich da zum Teil an das Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Eisler anknüpfen, wo sie hier zunächst mal eine Kurzfassung von dem nochmal lesen können, was ich Ihnen schon dargestellt habe. Hier habe ich Ihnen, dazwischen einen Artikel aus der Summa Theologica von Thomas von Aquin hineingestellt, der sich heißt Whether There Are Ideas, der Artikel 1 ist, also ob es Ideen gibt, und der ist deswegen hier interessant, weil er systematisch zwischen der platonisch-ontologischen Ausrichtung und der erkenntnistheoretischen Ausrichtung steht, weil er darauf hinweist, dass man Ideen auf zwei verschiedene Art und Weisen verstehen kann. Das eine geht sozusagen ins ontologisch-theologische und das andere geht ins epistemologische. Womit ich jetzt beschließen möchte, ist jetzt noch der Hinweis darauf, und das ist wiederum eine Aktualisierung, die mir an der Stelle wichtig ist. Wenn Sie sich den Audioclip in Erinnerung rufen, am Ende ist die Rede davon, dass Locke gegen das Christentum und gegen die herrschenden etablierten Instanzen anschreibt, wenn er gegen diese angeborenen Ideen schreibt. Und der Grund liegt darin, dass eine spätantik-mittelalterliche Kompromissform zwischen Platon und, also das heißt der griechischen, heidnischen Philosophie und dem Christentum, darin bestanden hat, dass man gesagt hat, Platon hat diese Ideen, die Idee des Guten, nicht nur die Idee des Pferdes, sagen wir die Idee des Pferdes, die Idee des Guten, das war alles für Platon war das, hat das viel mit Mathematik zu tun gehabt, hat das ganz allgemein etwas mit Weltstruktur zu tun gehabt. Unter dem Einfluss des Christentums passiert nun Folgendes, man sagt, okay, wir als von der christlichen Seite her kassieren wir diese platonische Idee und wollen auch diese Art von Formen akzeptieren. Und diese Formen werden Ideen im Geiste Gottes. Das hat etwas damit zu tun, dass das Christentum im 2., 3., 4. Jahrhundert, die Kirchenväterzeit, massivst geprägt war vom Neoplatonismus. Also das war die modernste Philosophie der Zeit und das sozusagen die modernste Philosophie der Zeit und der dynamischste Religionsentwicklungsprozess haben sich an der Stelle fusioniert. Also das Christentum war modern, ist gerade zur Staatsreligion geworden. Das war sozusagen die treibende Kraft in der Religion, hat sich fusioniert mit einer, es gab mehrere, aber insbesondere die hat sich sehr gut geeignet, mit dem Neoplatonismus und hat die platonischen Formen integriert in eine theologische Vorstellung, in der das, worum es geht, wenn wir von Dingen reden, was ist ein Pferd, dass das so gedeutet wird, dass man sagen, natürlich, klarerweise, wir wissen, was ein Pferd ist, oder wir können wissen, was ein Pferd ist, weil Gott hat die Pferde geschaffen und er hat sich da was dabei gedacht, Entschuldigung, das ist etwas schlampig gesagt und so, aber das, was sich Gott gedacht hat, als er die Pferde geschaffen hat, das ist die Idee Gottes vom Pferd und die haben wir jetzt. Und von daher sind diese festliegenden Ideen, die dem Menschen sozusagen auch überschrieben sind in einer gewissen Weise, diese festliegenden Ideen sind, was ist Mann und Frau? Was ist Ehe als eine Gemeinschaft von Mann und Frau? Was ist die richtige Art und Weise, mit der Natur umzugehen, zum Beispiel. Also Ende der Klammerbemerkung. Und jetzt, in dem Zusammenhang, sehen Sie, warum es eine antichristliche Aktion ist oder sein kann, wenn man die eingeborenen Ideen leugnet, wenn man diesen mittelalterlichen, spätantiken Bestandteil wegräumt und sagt, nach dem halten wir uns jetzt nicht mehr, wir suchen uns das selbst. Und ich werde also davon ein bisschen noch weiter reden das nächste Mal und das nächste Mal leiste ich mir dann auch noch einen weiteren kleinen Hinweis, zumindest Slide. Nochmal so ähnlich wie die Aktualität des Platonismus darzustellen, auch kurz nur vor Augen zu führen, dass eine Aktualität nach wie vor auch der Gottesidee gibt, dass es philosophische Richtungen gibt, die Gott ernst nehmen, die genau nicht in der empiristischen, logischen Art und Weise unterwegs sind. Und das alles deswegen, um Ihnen ein bisschen deutlich zu machen, dass wir mit den Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen werden, bei Quine und Davidson in einer sehr aktuellen Problemstellung drin sind. Danke.